dass wir einen Gott haben, der alles umfängt mit seiner Gnade, der alle Werke, alle guten Werke bereits vorbereitet hat, sodass wir eigentlich nur in ihnen wandeln brauchen. Und der den Überblick behält dort, wo wir den Durchblick verlieren. Stimmt, es passiert ja auch manchmal, dass du auf deinem Weg dann auf einmal Mühe hast und du siehst nicht mehr allzu weit, und weil doch auch immer wieder Dinge kommen, die einen sehr herausfordern. Das war im vergangenen Jahr so und es wird sicher auch in Zukunft, in dem neuen Jahr jetzt in der Zukunft auch so sein. Ich habe heute Morgen ein relativ einfaches Wort, was ich uns zum Jahresende und zum Jahresbeginn mitgeben möchte. Dabei geht es nicht um spezielle Dinge, sondern nur um einen einzigen Punkt im Grunde genommen, der mir dabei wichtig geworden ist. Und mit dem wir vielleicht auch immer wieder unsere Mühe haben. Dort, wo sich Dinge nicht verändern. Wir suchen ja auch immer wieder nach Veränderung hin zum Guten. Aber nicht alles verändert sich hin zum Guten. Stimmt, manches bleibt einfach, wie es ist. Und es ist sehr hartnäckig. Andere Dinge verändern sich und plötzlich stehst du in einer völlig neuen Situation und du freust dich. Aber so erleben wir beides. Wir erleben Veränderung und wir erleben auch Dinge, dass sie sich nicht so entwickeln, wie man sich das eigentlich wünscht. Und es geht nicht immer alles zum Guten. Ja, das hat natürlich auch Gründe. Ihr Lieben, je weiter wir in der Zeit vorwärts schreiten und in unserer technischen oder auf höchste Technik und höchste Effizienz angelegten Welt fortschreiten, und das ist ja im Moment so, alles ist auf Effizienz angelegt. Alles muss irgendwie toll sein und gut sein. Und die meisten stecken auch in solchen Berufen. Alles ist auf höchste Effizienz angelegt. Und es ist eigentlich eine ständige Herausforderung. Und es gehört permanent dazu, Erfolg zu haben, fast Erfolg haben zu müssen, effizient zu sein. Und das ist auch im Großen und Ganzen in unsere gesamte Gesellschaft eingedrungen, bis in die Familien hinein, bis in die Gemeinden hinein. Alles ist davon erfasst worden, mehr und mehr in den letzten Jahren. Und das ist auch ein Grund, warum wir so unter Stress und so unter Druck kommen immer irgendwie. Ja, weil wir eine so hohe Anforderung haben, die quasi zu erfüllen ist. Und je weiter diese Entwicklung geht, desto deutlicher wird mir, warum Gott in der Bibel so viel Wert auf Feiertage und Ruhezeiten legt. Warum ihm das so wichtig ist. Und das sind Gebote des Herrn, das ist ein Gebot des Herrn. Das überlässt er dem Menschen nicht einfach, sondern er gebietet Feiertage, die zu halten sind. Im Judentum sind Feiertage und regelmäßige Ruhetage wie der wöchentliche Sabbat und auch die großen Festwochen ja geradezu die Teile im Leben, oder sie bestimmen eigentlich den Rhythmus des Jahresablaufs, wo das Volk immer wieder von seinen alltäglichen Mühen und Sorgen quasi entkoppelt wird durch diese Zeiten. Plötzlich wird der Blick wieder nach oben gerichtet. Man kommt in die Nähe Gottes und wird vom Alltag gelöst. Und dieses Geschehen, wo das passiert, nennt die Bibel Sabbat. Sabbat. Oder Schabbat, wie die Juden sagen. Und von daher wird dieser Begriff Schabbat nicht nur für die wöchentlichen Ruhezeiten, den regelmäßigen wöchentlichen Ruhetag gebraucht, sondern auch für alle Fest- und Feiertage im Jahresablauf, die mit einer Arbeitsruhe verbunden sind. Wie zum Beispiel Yom Kippur, das ja insgesamt über mehrere Tage geht, im großen Versöhnungsfest. Und all die anderen Feiertage, die im Judentum kommen und dort sehr zahlreich sind und die das Judentum kennt, weil sie von Gott verordnet sind. Sie sind von Gott geboten und wurden dazu gegeben, um das Volk auch immer wieder unter anderem herauszunehmen aus der Last des Alltags und dieser irdischen Bürde und Mühsal, die der Mensch oder der Mensch seit dem Sündenfall permanent ausgesetzt ist. Seit dieser Zeit gibt es Mühe und Drangsal. und Bürden und Lasten und Schmerzen. Und hier bildet erstaunlicherweise das Volk Gottes auch keine Ausnahme, obwohl es doch zu Gott gehört und eigentlich schon die Bürgerschaft im Himmel hat, trotzdem sind sie diesen Dingen auch ausgesetzt. Und solange sie auf dieser Erde leben, spüren auch die Himmelsbürger immer noch die Schwerkraft und sind ihr unterworfen. Obwohl wir schon von unserem Herzen her und von unserer Berufung zum Himmel gehören, leben wir doch immer noch auf der Erde und müssen dieselben Herausforderungen, dieselben Dinge des Lebens bewältigen wie alle anderen auch. Ohne Ausnahme. Ihr erinnert euch, Gott hat die Hebräer herausgeführt aus der Sklaverei aus Ägypten. Jetzt waren sie wirklich frei. Sie waren frei, um Gott zu dienen. Und auf dem kurzen Weg von Ägypten bis nach Kanaan hat Gott das Volk vollkommen versorgt. Mit Essen, mit Trinken, die Kleidung zerschliss nicht. Dass es dann länger gedauert hat als die 3 Monate, die ursprünglich vorgesehen war, lag an bestimmten Umständen, die ihr kennt. Aber in dieser kurzen Zeit hat Gott sein Volk jedenfalls von A bis Z mit allem versorgt, auch wenn es einmal knapp wurde und sie dann mit wenig Vertrauen gegen Gott rebelliert haben, hat Gott sie dennoch versorgt. Das ist erstaunlich. Aber in dem Moment, als Josua sie in das verheißene Land geführt hatte und sie Israel dann erreicht hatten, mussten sie dieses Land genauso bewirtschaften, genauso bearbeiten und genauso bebauen, um leben zu können, wie alle anderen auch. Auch der Erdboden in Israel gab nicht von alleine, sondern nur unter Mühe seine Frucht und seinen Ertrag. Und das ist bis heute so geblieben. Wer Israel ein bisschen kennt, dort blüht heute vieles. Aber der weiß auch, wie viel Mühen dahinter stecken, um die Wüste, um dieses Land überhaupt zu erhalten und zum Blühen zu bringen, dass es Frucht bringt. Ja, da steckt viel Mühe dahinter. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, dass sie, da sie jetzt zu ihm gehören, nicht mehr zu dieser Welt gehören. Das heißt, sie sind nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern sie sind Bürger des Himmels. Aber er macht auch deutlich, dass sie immer noch in dieser Welt leben, solange sie leben und solange sie hier sind. Und diese Welt, ihr Lieben, hat sich ihrem Wesen nach auch seit dem Kommen Jesu nicht verändert. Ich sag's nochmal, diese Welt hat sich auch seit dem Kommen Jesu in ihrem Wesen nicht verändert. Ja. Zwar weist vieles darauf hin, dass Gott diese Welt besucht hat, um uns zu erlösen. Das sehen wir an jeder Ecke. Überall stehen Kirchen, überall sind Hinweise. Es gibt Christen, die das bezeugen und die das bekennen. Gott ist gekommen, um uns aus der Welt zu retten. Doch die Welt selbst ist so geblieben, wie sie immer war und wie sie seit dem Sündenfall ist, ob uns das gefällt oder nicht. Hier hat sich nichts verändert. Zwar teilt sich die Zeitrechnung seit dem Kommen Jesu in 2 Teile, in die Zeit vor Christus und in die Zeit nach Christus. Und in einigen Tagen sind wir im Jahr 2016 nach Christus. Doch in all diesen Jahren und all diesen Jahrhunderten hat sich die Welt nicht verändert. Sie ist die gleiche geblieben wie vor Christus, so auch nach Christus. In der ganzen Zeit, in diesen 2016 Jahren, ist die Welt in sich, in ihrem Wesen, nicht besser geworden. Ist sie nicht. Und das wird sich, wenn wir der Bibel glauben, auch nicht ändern. Das bleibt so. Bevor Jesus kam, gab es Grausamkeit und Schrecken, Gewalt, Ungerechtigkeit und alles Mögliche, was uns Mühe macht. Und die Welt ist bis heute, auch nach seinem Kommen, so geblieben. Kriege, Folter, Vertreibung und Verfolgung gab es vor dem Kommen Jesu. Und in den letzten 2016 Jahren hat all das nicht aufgehört. Und es ist nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Mit dem technischen Fortschritt und den Möglichkeiten seit der Moderne haben sich die Mittel eigentlich noch verfeinert. Und bis heute werden Menschen aber auch noch ganz archaisch gefoltert, in unseren Tagen auf archaische Weise gemadert, sogar gekreuzigt, vertrieben und verfolgt im 21. Jahrhundert nach Christus. Wer hätte das gedacht? Die Welt hat sich also in diesem Sinne nicht verändert. Und sie wird sich auch nicht verändern. Und deshalb rettet Gott auch nicht die Welt, sondern er rettet aus der Welt hinein in sein Königreich. Er rettet aus der Welt alle die, die ihm glauben und die ihm vertrauen und die ihn anrufen. Und deshalb schreibt zum Beispiel auch der Apostel Paulus in Galater 1, Vers 3 und 4, Jesus hat sich für uns selbst gegeben und ist für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Ja, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Wir leben immer noch in dieser Welt. Aber wir sind Gerettete in dieser Welt. Das macht den Unterschied aus. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 19, wir wissen aber, dass wir von Gott sind. Alle, die an Jesus Christus glauben und von Neuem geboren sind, gehören zu Gott. Sie sind Bürger des Reiches Gottes, sie sind Bürger des Himmels. Und deswegen schreibt er, wir wissen aber, dass wir von Gott sind. Doch die ganze Welt liegt im Argen, schreibt Martin Luther. Oder im Bösen. Die ganze Welt liegt im Argen. Und im selben Brief, im zweiten Kapitel, Vers 17, schreibt er, die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber den Willen Gottes tut und ihm glaubt, der bleibt in Ewigkeit. Ja. So diese Welt, so wie sie jetzt ist, die wird sich nicht verändern. Die wird vergehen eines Tages. Und dann schafft Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit sind, heißt es. Aber auf dieser Welt jetzt, so wie sie jetzt ist, ist diese Gerechtigkeit noch nicht hergestellt. Der Friede ist in den Menschen seines Wohlgefallens, die an ihn glauben, so sagt es die Weihnachtsbotschaft. Aber der Friede ist nicht in der Welt, in dem Sinn, dass die Welt wirklich in der Tiefe befriedet wäre. Das ist nicht der Fall. Sondern diejenigen, die zu ihm kommen und ihn annehmen, die empfangen diesen Frieden, denn er ist unser Friede. Mein eigenes Herz kommt in einer unruhigen Welt zur Ruhe, wenn ich an Jesus Christus, meinem Frieden, glaube. Ja, das ist ein Unterschied. Die Welt hat sich nicht verändert. Auch als Jesus geboren wurde und Gott als Mensch in die Welt kam, war die Welt wie immer sehr mit sich selbst beschäftigt. Keiner hat's gemerkt. Ist doch erstaunlich, oder? Gott musste extra eine Abordnung Engel schicken, damit der Mensch aufmerksam wird und wenigstens die Hirten, die in der Nähe waren, aufmerksam zu machen. Und als dann das strahlende Licht der Engel erschien und diese Finsternis durchbrach, waren auch sie erstmal zu Tode erschrocken und haben sich gefürchtet, ja. Und erst nachdem der Engel dann sie ansprach und sagt, hey, fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Erst als sie das hörten, dieser Zuspruch der Engel, dann fassten sie Mut und sie zogen los, um das Kind in der Krippe, von dem der Engel gesprochen hat, dann schließlich auch zu finden. Aber die Welt hat nichts davon mitbekommen. Die hat es gar nicht gemerkt. Alles blieb, wie es immer war. Ist erstaunlich. Gott enthüllt sich selbst, kommt als Mensch auf die Welt, in Windeln gewickelt. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung, welch ein Ereignis. Und die Welt merkt es nicht einmal. Weder die Fromme noch die übrige Welt bekommt dieses Ereignis mit und will es im Grunde genommen auch gar nicht wissen. Weil die Welt ist eine Welt der Ungerechtigkeit, die nicht das Recht sucht und nicht das Licht sucht. Und als das Licht kam, haben sie es nicht wahrgenommen. Ja. Aber einige Menschen aus der Welt, die kommen jetzt zur Krippe, um dieses Kind zu sehen. Und einige machen sich auf aus der Finsternis, um aus der Finsternis der Welt in dieses Licht zu gehen, zu diesem Licht, in sein Licht zu kommen. Und einige strecken sich aus, weil sie die Liebe Gottes jetzt erkennen, die hier in die Welt gekommen ist und sich in diesem Kind offenbart hat. Und diese, die kommen, die werden verändert. Das ist die Veränderung, die vor sich geht. Diejenigen, die zum Kind an der Krippe oder zu Christus kommen, die werden verändert und bleiben nicht, wie sie sind. Denn weil sie dem Kinde glauben, wie es einmal Jochen Klepper beschrieben und ausgedrückt hat, weil sie dem Kinde glauben, gehören sie jetzt nicht mehr zu dieser Welt, sondern zum Reich der Himmel und zu Gott, der gekommen ist, sie aus der Welt zu erretten. Ja, so, das sind die einfachen Zusammenhänge mit der Welt, die sich nicht verändert, und das, was sich in der Welt verändert, das sind die, die zu Christus kommen. Die verändern sich. Die Welt bleibt, wie sie ist. So, und jetzt waren diese Hirten nicht mehr Teil der Finsternis, sondern sie waren auf einmal selbst Licht geworden, inmitten einer Welt ohne Gott. Und deswegen schreibt Paulus an die Philipper im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 14, nun seid ihr, und das sagt er zu allen Gläubigen, die angefangen haben, Jesus zu folgen, den Willen Gottes zu suchen, um Gott damit zu ehren, indem sie es tun. Und sagt er, nun seid ihr unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. So, die Welt hat sich an Weihnachten durch die Geburt Jesu nicht verändert. Aber die Hirten, die zu dem Kind in die Krippe kamen, an die Krippe kamen, die hat es verändert. Und es verändert alle die, die so zu Christus kommen, von Neuem geboren werden, weil wer dem Leben begegnet, der bekommt neues Leben und er wird von Neuem geboren, bekommt ein neues Leben und ein neues Herz. Ja. Und so auch diese Menschen damals. Wer Jesus begegnet und an ihn glaubt, der erfährt Veränderung. Dessen Leben bekommt eine völlig neue Richtung. Und so auch diese einfachen Männer, die sich in dieser Nacht aufgemacht haben und ihre Herden verließen. Sie ließen einmal alles liegen und stehen. Und an solch einem Punkt sollte jeder Mensch einmal kommen, dass er einmal alles, was in der Welt ist, liegen und stehen lässt. Und zu dem kommt, der in einer Krippe liegend, in Windeln gewickelt, in einem Stall zur Welt gekommen ist, um uns aus der Welt zu erlösen. Ja. Und diese Hirten haben es hier getan. Sie kommen zu diesem Kind. Es sind aber Dinge, die haben sich auch nicht verändert bei ihnen. Sie blieben nämlich Hirten. Sie waren vorher Hirten und sie sind nachher Hirten gewesen. Als sie den Stall wieder verließen, kehrten sie zurück an ihre Arbeit, in eine Welt, die immer noch dieselbe war. Stimmt? Jawohl, in die Welt, die immer noch dieselbe war. Sie wurden genauso schlecht bezahlt wie vorher. Es hat sich nichts geändert. Sie mussten immer noch Nachtschichten schieben und froren in der Kälte. Keine Veränderung. Sie waren nach wie vor der Willkür ihrer Herren und der Regierenden ausgesetzt. Nichts hatte sich verändert. Sie mussten sich immer noch in einer Welt zurechtfinden, die geistlich in Finsternis lag. Aber sie selbst, sie waren anders geworden und ihre Gesinnung und ihre Haltung der Welt und den Dingen gegenüber, die hatte sich verändert. Jetzt lebten sie auf einmal mit Gott in einer Art und Weise, wie sie es vorher nicht getan haben. Und dadurch bekam auch ihr Alltag in der Welt mit all seinen Herausforderungen, mit allen Lasten und mit allen Mühen eine völlig neue Perspektive. Das ist der Unterschied gewesen. Nicht, dass alle Lasten und Mühen auf einmal verschwunden gewesen wären. Dass sich alles jetzt zum Guten gewendet hätte und es keinen Stress mehr gab. sondern ihre Sicht und Wahrnehmung der Dinge, die hat sich verändert, weil ihr Herz sich verändert hatte. Sie waren immer noch in dieser Welt, die sich nicht verändert hat. Aber sie konnten in einer neuen Gesinnung anders mit den Dingen umgehen. Und das macht den Unterschied aus. Sie waren immer noch Schafhirten, aber in allem, was sie jetzt taten, dienten sie dem, der sie aus der Welt erlöst hatte. Sie waren immer noch in der Welt, aber sie waren nicht mehr von der Welt. Ja? Und jemand, der sie von außen betrachtet hätte, der hätte es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Erst als sie anfingen, wahrscheinlich, nehme ich an, von diesem Kind in der Krippe zu reden, da hat dann die Welt gemerkt, dass da etwas geschehen ist in diesen Hirten. Ja. Eigentlich wollten wir Weihnachten dieses Jahr so eine Geschichte vorlesen, wo so ein alter Schäfer, so ein verknöcherter, irgendwo ganz hart, der dann so berührt wird und dass das dann so sichtbar wird. In dieser Geschichte ist es so, dass sein ganzes Herz verändert ist. Und da merkt man es dann, dass er nicht mehr zu dieser Welt gehört. Ja. So, jetzt waren die Hirten auf einmal Licht in der Finsternis. Lichter, übrigens, pass auf, Lichter, an denen man sich orientieren kann oder die man auch ignorieren kann. Es ist nicht so, dass jeder sich an den Lichtern orientiert, sondern die Lichter können auch vollkommen ignoriert werden. Auch das geschieht uns in der Welt. Es gibt Menschen, die fragen plötzlich nach und die finden eine Orientierung durch unser Zeugnis und durch das Licht, das sie wahrnehmen. Aber es gibt andere, die interessiert es überhaupt nicht, die ignorieren das vollkommen. Und du fragst dich, wie ist das möglich, dass sie sich überhaupt nicht interessieren? Sie ignorieren das einfach. Ja. So, obwohl Licht da ist, obwohl wir Licht sind, wird es nicht immer zur Orientierung für Menschen. Sondern manche ignorieren es einfach. Und du kannst es nicht ändern. Das ist die Welt. So ist es. Ja. So. Jedenfalls, diese Hirten gehörten jetzt definitiv nicht mehr zu dieser Welt, sondern sie gehörten zum Königreich Gottes und zu dem König der Welt, der König des Universums, der alles geschaffen hat und der alle zu sich ziehen möchte. Es war übrigens genauso oder so ähnlich wie bei den Soldaten, die dann später zu Johannes dem Täufer kamen. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum Glauben kam, da war so wurde die Meinung ganz allgemein vertreten. Jeder hat es eigentlich geglaubt, wenn jemand Christ wird, darf er keinesfalls mehr zur Bundeswehr gehen. Die gab es damals noch als Pflichtarmee. Ja. Da muss jeder verweigern. Und ich kannte niemanden, der etwas anderes gesagt hätte. Ja. Ist doch ganz klar. Du sollst nicht töten, also darfst nicht zur Bundeswehr. Aber auch hier vergisst man zum Beispiel einen kleinen Unterschied. Die Bibel spricht nicht davon, du sollst nicht töten, sondern sie sagt wörtlich, hier ist ein Unterschied in dem Wort, du sollst nicht morden. Gott selbst befiehlt an verschiedenen Stellen, Menschen zu töten oder etwas aus dem Leben zu nehmen. Und er tut es auch. Aber Mord ist etwas völlig anderes. Ja. Ich würde meine Frau auch verteidigen, wenn sie angegriffen würde. Ich würde nicht daneben stehen und sagen, okay, dann halte ich halt auch noch die andere Backe hin, lass doch den Kerl machen, was er will. Würde ich nicht tun. So, dadurch geraten wir natürlich in einen Zwiespalt, das ist auch klar. Und dieser Zwiespalt gehört auch zu dieser Welt, wo du dich entscheiden musst für irgendetwas. Und das eine wie das andere ist nicht hundertprozentig gut unter Umständen. Und dennoch bist du gefordert, eine Entscheidung zu treffen und zu handeln. Aber zum Glück weiß unser Gott um diese Spannungsfelder, in denen wir auch stehen, solange wir in dieser Welt sind. Und es ist Vergebung und Annahme da. So, diese Soldaten jedenfalls, die haben nicht ihre Waffen jetzt einfach alle niedergelegt. Die kamen zum Glauben. Sie haben wirklich echt Buße getan. Sie sind zu Johannes dem Täufer hinausgegangen, wie viele hinausgegangen sind, ließen sich taufen, weil sie umgekehrt sind von einem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott, mit ihm. Und sie wollten mit ihm leben. Aber sie haben dadurch ihren Beruf nicht aufgegeben. Ja? Weder ihr Beruf hat sich verändert, noch ihre Umwelt hatte sich dadurch verändert. Das war nicht der Fall. Aber so kommen sie jetzt zu Johannes. Ihre Gesinnung war neu geworden. Sie blieben Soldaten. Aber was sie jetzt wissen wollten, war, Johannes, sagen sie, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten? Und Johannes rät ihnen nicht, sie müssen jetzt Pazifisten sein und dürfen keinesfalls mehr Landesverteidigung oder was auch immer, sondern sagt er nicht. In Lukas 3, Vers 14 lesen wir dann, es fragten ihn aber auch die Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Begnügt euch mit eurem Sold. Ja, das Soldatengeschäft war ein hartes Geschäft. Da hat man nebenbei alles mitgenommen, was möglich war. Ja. So mit anderen Worten, das, was Johannes ihnen sagt, ist, benehmt euch gottgemäß. Benehmt euch gottgemäß, denn ihr seid Licht mitten in der Finsternis. Und gut, dass solches Licht auch in der Armee scheint. Und sie nicht völlig ohne solches Licht sind. Dass dort auch Leute sind, die Christus kennen, die Christus nachfolgen und die sich entsprechend verhalten und benehmen und entsprechend ihre Entscheidungen treffen. So, was wir hier sehen ist, bei alledem geht es nicht darum, dass wir jetzt, wenn wir Licht geworden sind, Christus kennen, die Welt verändern oder sie gar in eine Art Gottesstaat verwandeln, wo dann alle den Geboten Gottes folgen. Ja. Ich weiß, dass manche hätten das gern, ich weiß das. Es gibt auch Theologien, die sagen das. Ja. Dass das unser Auftrag sei, die Welt jetzt zu verändern. Ich glaube das nicht. Diese Welt ist nicht veränderbar. Die wird sich nie und nimmer verändern, sie wird vergehen. Ja. Aber wir sind Licht in dieser Welt. Und wir können Orientierung geben und Einzelne können auch durch uns herausgerettet werden aus dieser Welt. Das ist aber etwas völlig anderes. Ja. Wenn wir heute gucken, du brauchst nur die Nachrichten anschalten. Wir sehen heute täglich, dass eine solche Ideologie der frommen Weltveränderung nichts anderes als Gewaltherrschaft hervorbringt, die letzten Endes alle Andersgläubigen verfolgt und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Stimmt's? Tatsächlich. Das ist eine fromme Weltveränderungsideologie, die in unseren Tagen ganz stark auf dem Vormarsch ist. Und die Welt erzittert und weiß nicht, wie sie es bremsen soll. Ja. Übrigens auch das Christentum hat schon manche solcher Phasen erlebt, wo selbsternannte Heilsbringer buchstäblich mit aller Gewalt die Welt und die Menschen verändern wollten, um das Königreich Gottes aufzurichten. Und das endete jedes Mal in einem irdischen Desaster. Jedes Mal. Gibt es zig Beispiele in der Kirchengeschichte. Ich bin überzeugt, eine Diktatur der Frommen, wo alles gleichgeschaltet ist, ist nicht besser als die Willkür und Tyrannei der Gottlosen. Beides ist vom Bösen und es bringt die Menschen in große Bedrängnis und in Unfreiheit. Und wenn heute Millionen von Menschen fliehen und ihre Heimat verlassen, dann hat es auch genau damit zu tun. Und ehrlich, in einer solchen irdischen Welt der frommen Anpassung an ein menschliches Ideal vielleicht mit gutem Ansatz sogar noch, ja, dem alle entsprechen müssen, in einer solchen Welt möchte ich nicht leben und wäre sie noch so fromm. Weil immer Zwang ausgeübt wird hier. Und das ist das Gegenteil von dem, was in Christus geschieht. Er setzt uns immer frei. Die Bindung an Christus ist die einzige Bindung, die den Menschen frei macht. Ja. Wir folgen nicht einer Religion, sondern wir folgen einer Person, die durch und durch Liebe ist. Und die nichts täte, was uns mit Gewalt beherrscht. Niemals. So, ich persönlich glaube, auch ein frommer Gottesstaat ist nichts anderes als ein äußerer Ausdruck dieser Welt, die in ihrem inneren Wesen sich doch längst von Gott abgewendet hat und den wahren König, der für sie gestorben ist, nicht kennt. Und deswegen schreibt auch Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 19, die ganze Welt liegt im Argen. Und da ist auch die ganze fromme Welt gemeint. So viel Religion ist in dieser Welt. Da gehört alles mit dazu. Und deshalb bleibt diese Welt in ihrem Wesen auch, wie sie ist. Sie wird sich nicht verändern. Deswegen blieb auch alles in den letzten 2000 Jahren so, wie es war. Und hat sich nicht verändert. Aber alle, die einmal stehen bleiben, die alles liegen und stehen lassen, wie die Hirten ihre Herden zurückließen, und sich an Christus wenden und ihr Herz sprechen lassen, denn Gott spricht zu unserem Herzen, und zu ihm kommen, das Kind zu suchen oder den, der in die Welt gekommen ist, ja, die werden neu und deren Herzen wird verändert, auch wenn die Welt um sie her so bleibt, wie sie ist. So, in einigen Tagen geht dieses Jahr 2015 jetzt zu Ende. Und auch dieses Jahr, das wissen wir alle, war nicht der Himmel auf Erden, stimmt's? War es nicht. Es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Manche haben es nur als eine Tiefe erlebt. Manche haben Gutes und weniger Gutes erlebt. Fakt ist, die Welt liegt immer noch im Argen. Und mancher fragt sich natürlich dabei auch, ja, wo ist Gott in dem Ganzen? Wo ist er in dieser ganzen Not? Warum greift er nicht ein und beendet all diese Mühsal und diese Drangsal einfach? Er könnte es doch. Könnte, ja. Ich weiß auch, wir möchten alle in einer Welt leben, die frei ist von all den Dingen, die uns so zu schaffen machen. Ist auch legitim, das ist in Ordnung. Wir alle wünschen diesen Wunsch. Und deswegen haben wir auch Sehnsucht nach einer himmlischen Atmosphäre, weil all diese Dinge nicht mehr da sind. Ja. Wir haben Sehnsucht nach einer Welt, wo es keinen Schmerz gibt, kein Leid und kein Geschrei mehr, wo Bedrängnis, Verfolgung und Leiden aller Art beendet sind und wo es keine Angst mehr gibt. Wir sehnen uns danach, dass Kummer und Schmerz und alle Pein und Drangsal aufhören, logisch. Und doch sind all diese Dinge, ob es uns gefällt oder nicht, Kennzeichen dieser Welt. Sie gehören wesensmäßig zu dieser Welt. Und solange wir hier leben, werden wir auch damit zu tun haben. Schau mal, als Jesus geboren wurde, kam er mitten hinein in diese Welt. Er hat sie nicht verändert, bis heute nicht. Und auch das Jahr 2016 wird diese Welt dieselbe sein und wird sich auf dieser Ebene nicht verändern. Und darauf kommt es an, pass auf, ihr Lieben, nicht, ob es uns gelingt, diese Welt zu verändern, sondern ob wir mit Gott in dieser Welt leben wollen. Das ist das Ausschlaggebende. Ob er Raum gewinnt in uns, inmitten dieser Welt, ob wir das wollen. Und ob wir zulassen wollen, dass er uns verändert. Das ist das Wesentliche in der ganzen Geschichte. Die Welt wird sich im Wesentlichen nicht verändern. Aber wir können verändert leben. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns immer wieder ihm öffnen. Und dass wir ihn ranlassen als den Töpfer und wir als der Ton. Und dass er gestalten kann in unserem Leben, ja. Gefällt uns nicht, gell? Das weiß ich schon. Es muss trotzdem gesagt werden, er hat den Himmel verlassen, um genau in diese Welt hineinzukommen. Er hat sie nicht verändert. Und obwohl er an dieser Welt gelitten hat, und die Bibel sagt, er war ein Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut, aus Jesaja 53, hat er diese Welt doch über die Maßen gesegnet. Und so auch wir, ihr Lieben. Obwohl wir auch an dieser Welt leiden, und immer wieder Bedrängnis haben, sind wir gleichzeitig Himmelslichter und Wegweiser, die auf den zeigen, bei dem das wahre Heil zu finden ist. Und das ist nicht in dieser Welt, sondern das ist nur bei dem, der gekommen ist, um uns aus dieser Welt zu erlösen. Mit Gott in dieser Welt zu leben, das macht den Unterschied aus. Und hier können wir beeinflussen, Einfluss nehmen, automatisch. Ob wir das wollen oder nicht, das geschieht dann automatisch. Ja. Das alte Jahr ist quasi vorbei. Und niemand weiß, was jetzt die Zukunft bringt, was das Jahr 2016 für uns bereithält, was hier alles kommt für dich in deinem Leben. Aber eines weiß ich, Gott ist da. Gott ist da. Und wo er ist, da möchte ich auch sein. Ob es im Himmel ist oder hier auf der Erde. Zwei völlig unterschiedliche Verhältnisse. Aber was wichtig ist und was zählt ist, dass er mit uns ist und wir mit ihm. Und wenn du das willst, ist das Wesentliche geschehen, weil er dich führen wird und dich leiten wird, egal was kommt. Und er wird am Anfang da sein und er wird am Ende da sein. Er wird dich nicht versäumen und nicht verlassen. Und er wird dich an das Ziel bringen, wo er dich hinbringen will. Und er wird dich verändern, so wie er dich verändern möchte. Ja. Und du brauchst dir nicht Sorgen, um die Dinge zu machen. Deswegen sagt Jesus das ständig, sorg dich nicht. Ja, warum? Weil er da ist und weil er mit uns ist. Wir neigen trotzdem dazu. Deswegen muss der Herr das so häufig sagen in seinem Wort. Sorget nicht. Ja. Aber das weiß ich, ob im Himmel oder auf der Erde. Was zählt ist, dass er mit mir ist und ich mit ihm und ich will mit ihm leben. Und du auch, stimmt? Jawohl, das ist es. Wir leben mit ihm in dieser Welt. Ja, Wunder sind da nicht ausgenommen, selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Sie sind ein Teil davon, weil Gott in diese Welt immer wieder eingreift. Aber der prinzipielle Zustand, und über den sprach ich heute Morgen, ist, dass diese Dinge in dieser Welt sind und zu dieser Welt gehören. Und du nicht alles verändert sehen wirst. Ja. Weil diese Welt einmal vergehen wird. Aber Gott vergeht nicht. Und die, die mit ihm sind, die vergehen auch nicht. Sie bleiben in Ewigkeit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt das. Mir gefällt das. Mein Herz kommt zur Ruhe. Ich muss mir nicht ständig Gedanken machen über all diese Dinge. Ich muss nicht daran verzweifeln, warum lässt Gott das zu und warum tut er da nichts und warum macht er da nichts. Bin vielleicht ich schuld, weil ich zu wenig Glauben habe oder weil ich zu wenig bete oder dies oder jenes nicht geschieht. Das treibt mich in dieser Form nicht mehr um. Hier habe ich Frieden, weil ich weiß, dass ich in einer Welt lebe, wo diese Dinge in gewisser Weise normal sind, denn sie gehören wesensmäßig mit dazu. Dass ich selbst verknüpft bin in gewisser Weise mit dieser Welt noch und auch letztendlich am Tod sterbe, wenn ich diese Welt verlasse, um dann in der Herrlichkeit zu sein. Das gehört mit dazu. Ich leide an dieser Welt, genauso wie du auch an dieser Welt leidest und genauso wie Christus an dieser Welt gelitten hat. Ja. Aber er hat es auf sich genommen, weil er wusste, es wird etwas Gutes kommen. Es wird etwas Gutes kommen. Und so, das ist auch unsere Position, die wir einnehmen, weil wir mit ihm sind und er mit uns. Ist gut, oder? Jawohl, dann sag mal Amen. Nicht bloß du, Max. Er sagt immer Amen. Während einer Predigt mehrere Male Amen, Amen. Genau. So, lasst uns mal aufstehen, ihr Lieben. Nathanael ist nicht hier heute, oder? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses vergangene Jahr. Herr, am Ende dieser Zeit können wir sagen, du hast uns durchgebracht. Nicht nur irgendwie, sondern es geht uns gut und wir danken dir, dass wir heute Morgen hier stehen dürfen, dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb und du hast uns gesegnet. Du hast uns nie versäumt und hast uns nie verlassen. Keinen von uns. Du warst bei uns in den Höhen, aber auch in den Tiefen, Herr. Und wir sind froh, dass du der gute Hirte bist, der seine Schafe kennt, der die Verlorenen sucht, um sie wieder zurückzubringen, der uns nachgeht, wenn wir dir ausbüchsen, aber der auch da ist, wenn wir ihn brauchen, zu jeder Zeit. Danke dafür. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Du hast dich nie zurückgezogen. Und wir sind froh, dich zu haben, zu wissen, du bist der Anfänger und bist der Vollender des Glaubens. Herr, und jedes neue Jahr, das wir erleben dürfen, ist ein Jahr, das von dir gemacht ist. Danke dafür. Und wir danken dir im Voraus für dieses Jahr 2016, das vor uns liegt, mit seinen ganzen unbeschriebenen Seiten und Tagen und Wochen und Monaten. Wir danken dir dafür, dass wir nicht festgelegt sind, sondern dass wir in Freiheit hineingehen dürfen in diese Zeit und dürfen wissen, du bist mit uns auch dann und du führst uns und du leitest uns auch hier und du bist auch in dieser Zeit, die wir jetzt noch gar nicht überblicken, unser Licht und unser Heil und die Perspektive unseres Lebens. Egal was kommt, du bist schon da. Danke dafür. Und Herr Jesus, deswegen legen wir uns, wie wir sind, heute auch erneut in deine Hände, weil wir wissen, dort sind wir gut aufgehoben. Du bist unser Schutz und unser Schild, du bist unsere Vorhut und unsere Nachhut. Du versäumst uns nicht und verlässt uns nicht. Herr, und letztendlich leitest du uns immer zum Guten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Überblick behältst, dort, wo wir den Durchblick verlieren. Und dass du unser Herz erfüllst mit deiner Perspektive und deiner Zuversicht, weil wir unserem guten Hirten vertrauen und dir glauben, dass du es gut machst, weil du gut bist, Herr, und weil du gar nicht anders kannst, als zu segnen. Danke dafür. Herr Jesus, wir legen uns selbst, unsere Kinder, unsere Lieben, unsere Freunde, unsere Familien in deine Hände, unseren Beruf, alles, womit wir in dieser Welt auch zu tun haben. Und wir befehlen es deinem Schutz an und danken dir, dass du dich selber kümmerst. Herr, dass wir nicht allein auf unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten angewiesen sind, sondern dass wir dich haben und deine Weisheit und deine Vorsorge uns umfängt in allem. Danke dafür. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Und Vater, so segne ich auch deine Leute und dein Volk und die Gemeinde an diesem Morgen. Und danke dir, Herr, dass wir nicht nur im Gottesdienst deine Nähe spüren und dich erleben, sondern dass du in unserem Alltag, auch in der kommenden Woche, auch über den Jahreswechsel hin, mit uns bist. Herr Jesus, dass wir dich erleben, ob wir dich spüren oder nicht, und dass jeder weiß, dass er in dir geborgen ist. Vater, wir danken dir für deine Herrschaft, Herr, auf allen Gebieten. Wir danken dir, dass du den Überblick hast und dass du segnest jeden, Herr, und dass keiner von dir übersehen wird. Danke dafür. Danke dafür. Wir erheben dich, Jesus. Wir danken.